sommes prêts à constituer un gouvernement d'union nationale, mais nous avons besoin d'une majorité absolue pour le faire. Les Français ont parfaitement compris qu'en cas de majorité relative, dans ce scénario, le pouvoir ne serait pas entre les mains du Premier ministre et donc de sa majorité.
Jordan Bardella, der Parteichef des Rassemblement National, hat am Montag sein Programm für die Übernahme einer Regierung vorgestellt. Wir sind bereit, eine Regierung der nationalen Einheit zu formen, so Bardella, aber dafür brauchen wir die absolute Mehrheit im Parlament. Denn mit einer relativen Mehrheit wäre die Macht nicht in den Händen des Premierministers. Folge 64 von Frankophil mit dem Thema Was wäre, wenn der Rassemblement National an die Macht kommt? Teil 1, das Wirtschaftsprogramm und die Reaktion der Finanzmärkte. Am Mikrofon ist Andreas Noll. %36 für den Rassemblement National, 29,5% für die Neue Volksfront und 20,5% für die Unterstützer von Staatspräsident Emmanuel Macron. Das sind die Umfragewerte zu Beginn der letzten Wahlkampfwoche vor der ersten Runde der Parlamentswahlen am kommenden Sonntag. Sollte auf den letzten Metern kein Stimmungsumschwung mehr stattfinden, würde die extrem rechte Partei zum ersten Mal in der französischen Geschichte die meisten Parlamentssitze erringen. Sogar eine absolute Mehrheit scheint möglich, auch wenn die mit Vorsicht zu wertenden Projektionen dies bislang nicht voraussagen. RN-Parteichef Jordan Bardella wurde gerade erst ins Europaparlament gewählt. Für einen Sitz in der Nationalversammlung in Paris bewirbt sich der 28-Jährige nicht. Und doch haben er und Marine Le Pen klargestellt, wenn Emmanuel Macron einen Premierminister aus den Reihen des Rassemblement National ernennt, wird es Jordan Bardella sein und nicht Marine Le Pen, die ihren Blick auf die Präsidentenwahlen 2027 konzentriert. Plötzlich mit einer realistischen Machtperspektive ausgestattet, wächst natürlich das Interesse der Beobachter an den Plänen der Rechtspopulisten. Am Montag informierte Bardella daher über die ersten Maßnahmen, die eine von ihm geführte Regierung unternehmen wolle. Die Themen Kaufkraft, Emigration und die innere Sicherheit stünden zunächst im Fokus seiner Regierung, so Bardella. Aber als erstes würde die Regierung einen Kassensturz in Auftrag geben. Eine Kommission soll dann den Zustand der öffentlichen Finanzen beleuchten. Die Haushaltsdefizite der aktuellen Regierung nennt Bardella beispiellos. Präsident Macron habe Frankreich praktisch in den Bankrott geführt.
Dans le même temps où nous lancerons ces trois chantiers, le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité, un audit des comptes de la nation sera engagé avec une commission dite du bilan, chargée de faire la lumière sur les finances publiques et les dérives budgétaires sans précédent du pouvoir sortant. Les Français ont le droit de savoir en transparence comment l'État dépense son argent, comment Emmanuel Macron a organisé par ailleurs la mise en quasi-faillite des comptes publics depuis 7 ans.
RN-Parteichef Jordan Bardella. Trotz der angespannten Haushaltssituation wäre der Schwerpunkt einer Regierung unter seiner Führung aber keinesfalls ein Sparkurs. Auch wenn hochrangige Parteivertreter versprochen haben, am Plan der derzeitigen Regierung festzuhalten, das Haushaltsdefizit bis 2027 wieder auf 3% zu senken. Jordan Bardella verspricht milliardenschwere Steuersenkungen auf Energiepreise und weitere zusätzliche Ausgaben des Staates. Beraten lassen sich Bardella und Marine Le Pen in Wirtschaftsfragen unter anderem von dem Direktor eines rund 1 Milliarde Euro schweren Investmentfonds. Welche Folgen hätte dieses Programm für Europa? Wie beurteilen die internationalen Finanzmärkte die Pläne der Rechtspopulisten? Das wollen wir in dieser Podcast-Folge klären mit Marc Kemper-Dick. Er ist Portfolio-Manager bei der Deka Investment GmbH in Frankfurt und beschäftigt sich dort mit der Lage in Frankreich. Herr Kemper-Dick, welche Rolle spielt das Land und spielen die französischen Staatsanleihen aktuell in Ihrem Job?
Französische Staatsanleihen gehören halt durch die Größe, die schiere Größe und durch die Führungsfunktion des französischen Staates innerhalb von Europa, sind die also ein nennenswerter Teil meines Tagesgeschäftes, spiegelt sich ja schon in den Staatsanleihen wieder. Also das ist ein elementar wichtiger Teil hier dieses Universums, in dem wir investieren. Wie wir auch gesehen haben, gibt es bisweilen auch mal Phasen von Rückkopplungseffekten aus dem französischen Staatsanleihemarkt auf andere europäische Märkte, die wir natürlich auch hier im Auge haben müssen.
Dann schauen wir doch jetzt mal auf die Ausgangslage mit Frankreich. Staatspräsident Emmanuel Macron ist 2017 ja als europäischer Reformer gewählt worden, kann man sagen. Der Vertrauen der EU-Partner in solide französische Staatsbilanzen zurückgewinnen wollte. Ja, und der auch Strukturreformen in seinem Land angepackt hat. Reform des Arbeitsmarktes, die Rentenreform, die sehr umstrittene Rentenreform im vergangenen Jahr. Hat sich das ausgezahlt? Sehen die Märkte heute, also jetzt stand vor dieser wichtigen Wahl Frankreich, ja, wie soll ich sagen, als solides Schwergewicht innerhalb der Eurozone?
Auf jeden Fall. Also wir haben gesehen, dass in den letzten 18 Monaten, also vor der EU-Wahl und vor dieser Entscheidung der Parlamentsauflösung, haben sich französische Staatsanleihen sehr gut entwickelt. Wir messen das immer in der Renditedifferenz von französischen Staatsanleihen zur europäischen Benchmark der Bundesanleihe. Und die ist also in den letzten 18 Monaten zusammengelaufen auf unter 50 Basispunkte, also unter 0,5%. Und das war eigentlich ein Ausdruck des Vertrauens der Kapitalmärkte, dass diese Reformen zwar langsam gehen, aber schon auch wirken.
Und das war früher, wenn man auf die Zeit vor Macron schaut, war das anders? Da erinnern Sie sich noch an größere Abstände.
Auf jeden Fall. Also Macron war hier schon als kredibler Reformer wahrgenommen von den Märkten.
Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Ratingagenturen, die internationalen, in diesem Jahr zweimal den Daumen, wenn man so will, gesenkt haben über Frankreich. S&P Global hat das wenige Tage vor den Europawahlen gemacht und jetzt hat die EU-Kommission noch ein Defizitverfahren gegen Frankreich eröffnet. Ja, wie muss man diese Entscheidungen sowohl dieser unabhängigen Institution, also der Ratingagenturen, als auch von Brüssel einordnen aus Ihrer Sicht?
Das ist eine Reflexion dessen, dass Macron zwar die richtigen Schritte eingeleitet hat, aber die Reformen kamen nicht so vollumfänglich, konnten die nicht umgesetzt werden, wie er sich das eigentlich gedacht hat. Es wurde ein Kompromiss notwendig und der hat eben dazu geführt, dass in der aktuellen Situation die Europäische Kommission zusammen mit 7 anderen Ländern dieses EDP-Verfahren, Excessive Deficit Procedure, eingeleitet hat. Hintergrund ist auch, dass in der wirtschaftlichen Erholungsphase nach der Pandemie ja zu wenig eigentlich aus den zusätzlichen Steuereinnahmen dann zur Finanzkonsolidierung eingesetzt wurde.
Das heißt jetzt mal völlig unabhängig von dieser Wahl, wenn er sich nicht entschieden hätte, das Parlament aufzulösen, hätten trotzdem die Ratingagenturen, hätten die Analysten ja ein großes Fragezeichen hinter Frankreich gesetzt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ein großes Fragezeichen würde ich jetzt nicht sagen. Ohne diese neue Entwicklung, die eben eine Überraschung für die meisten war, wäre es so gewesen, dass Macron dann nach der Sommerpause weitere Reformen angestartet hätte. Und das hätte in einem proeuropäischen Dialog mit der Kommission in Brüssel dazu geführt, dass das EDP-Verfahren aller Wahrscheinlichkeit nach dann konstruktiv ausgelaufen wäre. Von daher haben wir die Wahrnehmung gehabt, dass jetzt vor dieser Parlamentsauflösung, vor dieser EU-Wahl, war Frankreich eigentlich auf dem richtigen Weg, zwar länger als geplant, aber doch auf dem richtigen Weg, den Staatshaushalt zu konsolidieren.
Nun hat ja Frankreich eigentlich noch nie so richtig was zu fürchten gehabt, eben auch weil es so ein großer Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, was so ja Sanktionen aus Brüssel anbelangt. Aber wie sieht es denn aus mit den Ratingagenturen? Wie kritisch war diese Absenkung in diesem Jahr von zwei Agenturen?
Das war schon ein Warnsignal, was auch vom aktuellen Premier auch am folgenden Wochenende des letzten Downgrades S&P am 31. Mai sofort aufgegriffen wurde. Im Gegensatz zu anderen Episoden von europäischen Staatsschuldenkrisen, die wir mal erlebt haben, war ja sofort deutlich geworden, dass die bisherige aktuelle Regierung noch das aufgreift, sehr ernst nimmt, sowohl Richtung der Ratingagenturen als auch Richtung Brüssel. Man hat also in Paris erkannt, dass weitere Schritte zur Konsolidierung notwendig sind. Und das wurde wiederum von den Ratingagenturen gutiert. Und im jüngsten Downgrade von S&P am 31. Mai zum Beispiel wurde zwar das Rating um eine Stufe abgesenkt, aber der Ausblick nach vorne wurde von negativ auf stabil gesetzt. Und das ist wiederum eine Handreichung der Ratingagenturen, um der französischen Regierung die Zeit zu geben, in Ruhe weitere Maßnahmen zu ergreifen.
Dann haben wir, glaube ich, die Ausgangslage ganz gut beschrieben. Doch diese Ausgangslage ist jetzt eigentlich schon wieder Makulatur, denn wir haben das gerade ja schon gesagt, wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale nach den Europawahlen, ja, hat der Präsident die Nationalversammlung aufgelöst, einen Blitzwahlkampf sozusagen den Parteien aufoktroyiert. In wenigen Tagen findet jetzt der erste Wahlgang statt und aktuellen Umfragen zufolge kann sich eben der rechtspopulistische Rassemblement National Hoffnungen machen, stärkste Kraft im neuen Parlament zu werden und dann womöglich sogar die Regierung zu übernehmen. Ein Regierungsprogramm, ein erstes sofort Schnellprogramm gibt es mittlerweile auch. Das hat der Parteichef Jordan Bardella in Paris vorgestellt. Wie blicken die Analysten auf eine mögliche Regierung Bardella und eine Kohabitation in Paris, die dann ja anstünde, weil Präsident und Premierminister dann nicht mehr aus dem gleichen Lager stammen würden?
Nach einer ersten Phase der Überraschung, die Märkte mit einer Portion Risikoaversion gutiert haben, ist es jetzt so, dass die Märkte schon wahrnehmen, dass der designierte Premier Jordan Bardella, so wie die Märkte und die Analysten es wahrnehmen, primär seinen Fokus auf die Innenpolitik und die Migrationspolitik setzt und eben sich nicht angreifbar machen möchte mit einem nicht nachhaltig finanzierbaren Haushalt. Das stellt also hinten an und ein Zeichen dafür ist, dass er ein Audit, einen Kassensturz angekündigt hat. Und das wird interpretiert als Möglichkeit, dass für den Fall, dass der Kassensturz höchstwahrscheinlich wenig fiskalischen Spielraum für Wahlgeschenke lässt, dass das dann auch mit Augenmaß von einer Regierung Rassemblement National umgesetzt wird. Von daher ist also aktuell die Risikowahrnehmung für dieses Basisszenario etwas zurückgegangen.
Jetzt haben Sie ja gerade schon erklärt im Zusammenhang mit Macron, dass der Gradmesser für Nervosität an den Märkten ja immer dieser Risikoaufschlag ist im Vergleich französische Staatsanleihen, im Vergleich zu Bundesstaatsanleihen, also deutschen Staatsanleihen. Wie hat sich der Aufschlag denn seit der Neuwahlankündigung entwickelt? Sie haben gerade gesagt, es gab da zunächst Nervosität und dann, so habe ich das jetzt interpretiert, hat sich die Nervosität wieder etwas gelegt.
Also das Spread wird gemessen in Basispunkten und da kamen wir, wie gesagt, vor der Europawahl von ungefähr knapp unter 50 Basispunkten. Dann ist er in der Phase der ersten Überraschung auf 77, 78 Basispunkte hochgeschossen, muss man schon förmlich sagen. Jetzt hat er sich wieder um die 72, 70 eingependelt. Also von den extremen Werten hat er schon etwas wieder korrigiert. Diese Basispunkte führen dazu, also wenn man die überführt in Prozente, reden wir jetzt also über einen erhöhten Risikoaufschlag von 0,2% für französische Staatsanleihen, der sich aber in der Hauptsache manifestiert, dass die Renditen für Bundesanleihen in dem Zeitraum zurückgegangen sind und die absoluten Renditen für französische Staatsanleihen sind stabil geblieben.
Also das heißt, um das mal für den Laien zu übersetzen, wir haben selbst unmittelbar nach der Neuwahlankündigung und der großen Überraschung erstmal auf den Märkten keine ja vergleichbare Nervosität gehabt wie, sagen wir mal, in der Eurokrise.
Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also es ist nicht vergleichbar mit der Eurokrise. Die Risikowahrnehmung ist gestiegen, aber von einem sehr geringen Niveau. Dann hat man die Situation analysiert und als weiteres Erfolgsmerkmal sozusagen kann man anführen, dass die letzte Staatsanleihenauktion des Staates, des französischen Staates, am letzten Donnerstag erfolgreich verlief. Das heißt, der französische Staat konnte neue französische Staatsanleihen im Volumen von über 10 Milliarden am Markt platzieren. Das heißt, auf diesen leicht erhöhten Risikoaufschlägen gibt es Nachfrage von Investoren, die dann auch diese Anleihen wieder kaufen und erwerben. Das heißt, wir können aktuell sagen, dass der französische Staat einen vollen Kapitalmarktzugang hat auf leicht erhöhten Renditespreads.
Und das Problem, was perspektivisch denkbar wäre, wäre dann ja auch, wenn ich das richtig verstehe, eher in Richtung, naja, dass sich die Kreditzinsen, die der Staat zahlen muss für seine Staatsanleihen, dass die sich erhöhen und nicht so sehr, dass es das Problem geben könnte, wie es seinerzeit vielleicht in Griechenland der Fall war, dass es dann keine Abnehmer mehr gibt oder dass man Schwierigkeiten hat, die Staatsanleihen überhaupt zu platzieren.
Richtig, der französische Staat ist ein so etablierter Emittent am Kapitalmarkt, mit internationalen Investoren, auch aus Asien, den USA, dem Vereinigten Königreich, mit seiner so breiten Investorenbasis, dass es unwahrscheinlich ist auf dem aktuellen Umfeld, dass der Kapitalmarktzugang verloren geht. Das würde ich also ausschließen. Was allerdings möglich ist, dass eben die Investoren eine höhere Risikoprämie in Zukunft für das Halten von französischen Staatsanleihen verlangen.
Ja, wie dramatisch wären die Folgen dann für den französischen Staatshaushalt? Wie schwierig würde es dann für die Politik, den Haushalt zu organisieren?
Das ist schwierig zu sagen aus der aktuellen Sicht, weil eben die Programme noch relativ unklar und unscharf sind. Aber sage ich mal, ein nochmalig erhöhter Risikoaufschlag von nochmal 20 bis 25 Punkten würde den fiskalischen Spielraum des französischen Staates nur leicht einschränken. Wichtig ist aber, dass eben in Zukunft glaubhaft vermittelt wird, dass man das Defizit, was tendenziell sich ausweitet, dass man das angeht. Und das sind schon Maßnahmen, die wichtig sind, auch in Zukunft umzusetzen.
Nun hat ja Frankreich in den vergangenen Jahren, die Zahl habe ich jetzt leider nicht mehr präsent, aber ich glaube, in den vergangenen 15 Jahren nur ein einziges Mal überhaupt die Kriterien eingehalten. Das heißt, geht dann der Markt nicht ohnehin davon aus, dass Frankreich ja mit erhöhten Defiziten weiterarbeitet, egal welche Regierung an die Macht kommt?
Also bisher ist es so, dass diese 60% und 3% Defizit annuell und der Schuldenstand im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung von 60%, dass ja die allermeisten europäischen Länder da drüber liegen. Von daher ist jetzt, sage ich mal, ein Schuldenstand von 70 oder 75% jetzt nicht zwangsläufig sofort ein Problem. Wichtig ist immer, dass die Investoren und der Kapitalmarkt Vertrauen hat, dass das Defizit und dass die Staatsschulden auch in zukünftig nachhaltig refinanzierbar sind. Und das ist auch beim Schuldenstand von 80 oder 85% der Fall. Aber wenn über einen Projektionshorizont von 3 oder 4 Jahren eine deutliche Ausweitung des Defizits ja, geplant wird, dann kann es sein, dass der Markt sehr schnell eine deutlich höhere Risikoprämie verlangt.
Wenn Sie jetzt von den Marktteilnehmern sprechen, können Sie denn einschätzen, was dem Markt, wenn man ihn so bezeichnet, aktuell die größten Sorgen bereitet? Ist es das angedachte und präsentierte Wirtschaftsprogramm einer möglichen Regierungspartei Rassemblement National oder ist es die Angst vor einer blockierten Republik, die es ja auch gibt, weil kein Lager, also es gibt ja die drei großen Lager in Frankreich im Moment, es gibt halt die Rechtspopulisten, dann auf der linken Seite die Linkspopulisten, Linksextremisten und eben das Regierungslager, das aktuelle Regierungslager, also von Präsident Macron, dass kein Lager eben bei den Wahlen die absolute Mehrheit erreichen könnte. Ist das die vielleicht größere Sorge als die Regierung durch das Rassemblement National?
Also in dem Kontext ist das aktuell größte Risikoszenario, dass das Linksbündnis die stärkste Fraktion stellt oder der Wahlgewinner ist, weil das Programm, das wir vom Linksbündnis jetzt bekommen haben, das ist doch sehr extrem und in allen Tendenzen würde das zu nicht nachhaltigen Finanzen führen. Wer würde also die Le Pen-Partei die stärkste Fraktion stellen, aber eben über keine absolute Mehrheit verfügen, ist sozusagen mit Abstand das zweitschlechteste oder nicht so, also wäre vertretbar für den Markt. Das ist auch das Basisszenario, was aktuell gepreist wird.
Dann schauen wir uns das Programm vielleicht etwas näher an vom Rassemblement National, wie es jetzt auch nochmal vorgestellt wurde für die kommende Zeit. Da kann man in den letzten Tagen erst einmal feststellen, dass eben der mögliche künftige Premierminister, falls es denn so weit kommt, schon etwas zurückrudert. Eine Rücknahme der Rentenreform, die bei den letzten Wahlen groß angekündigt wurde, wird zum großen Teil jetzt unter den Vorbehalt, Sie haben das gerade ja schon erwähnt, dieses Kassensturzes gestellt. Das ist ja im Grunde das übliche Mittel einer Opposition, um dann in Regierungsverantwortung sagen zu können, naja, so schlecht haben wir uns die Finanzlage jetzt auch nicht vorstellen können. Jetzt müssen wir unsere Pläne leider nochmal überarbeiten. Aber grundsätzlich, da bleibt die Partei dabei, soll die Erhöhung des Rentenalters auf 64 Jahre, so wie sie ja im vergangenen Jahr beschlossen wurde, von der Regierung wieder zurückgenommen werden, aber nur in ganz besonderen Ausnahmefällen, also wenn jemand sehr, sehr lange gearbeitet hat und sehr, sehr früh angefangen hat zu arbeiten, dann schon in diesem Herbst. Alles andere steht halt unter diesem Finanzierungsvorbehalt. Und dann gibt es noch ja, das große Versprechen, die Kaufkraft der Franzosen zu erhöhen. In Frankreich ja durchaus ein Standardthema mit der Kaufkraft. Und dafür soll die Mehrwertsteuer auf Energieprodukte, also Strom, Gas, Heizöl etc. von 20 auf 5,5% sinken. Und das schon innerhalb der ersten 30 Tage, also das wäre dann das Sofortprogramm. Sind das Punkte, Herr Kemperdick, wo die Investoren dann sagen würden, ja, jetzt verlieren wir das Vertrauen in Frankreich und steigen aus, wenn ich das jetzt mal ein bisschen überzeichne?
Nein, also diese Punkte sind jetzt schon gut kommuniziert an die Märkte. Wenn man das durchrechnet, sind die natürlich leicht tendenziell defiziterhöhend. Aber ich sage mal, das ist noch im vertretbaren Rahmen.
Was ist denn für Sie das ja interessantere Signal eigentlich als Analyst? Ist es das Thema Strukturreform mit der Rente, dass man sagt, okay, so lange müssen die Franzosen jetzt doch nicht arbeiten und wir lockern das wieder? Oder ist es ja dieses Kaufkraftthema, in dem der Staat auf einen Großteil seiner Einnahmen im Energiebereich eben durch die Mehrwertsteuer verzichtet?
Aus Kapitalmarktsicht ist wichtig, dass solche Steuersenkungen tendenziell auch wieder zurückgenommen werden können, und zwar relativ leicht. Das heißt, sollten sich die Staatsfinanzen in Zukunft schlechter entwickeln als geplant, dann sind das natürlich auch Maßnahmen, die, sage ich mal, perspektivisch in 2 bis 3 Jahren wieder zurückgenommen werden können und somit die Steuerbasis sofort auch wieder valutarisch erhöhen. Das Problem bei der Rentenreform ist natürlich, solche Maßnahmen, also die Rückabwicklung der Arbeitsmarktreform von Macron, das sind Maßnahmen, die im aktuellen und kommenden Budget relativ wenig zu Buche schlagen, aber aufgrund der demografischen Entwicklung natürlich ja, nahezu parabol ansteigen in den nächsten Dekaden. Und das ist dann etwas, was mittel- bis langfristig auf jeden Fall nochmal angegangen werden müsste.
Und wenn Sie sagen mittel- bis langfristig, was ist für den Finanzmarkt der wichtigere Punkt? Schaut der Markt erstmal auf die Entwicklung, auf die absehbare Entwicklung der kommenden 6, 7, 8, 10 Monate? Und sagt man sich dann, was die Schuldenentwicklung der kommenden 8, 9, 10 Jahre anbelangt, da wissen wir ohnehin nicht, was da passieren kann.
Na, ich würde es so beantworten, dass für den Kapitalmarkt die Prüfung der Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen schon immer einen Zeitraum von 3 bis 7 Jahren umfasst.
Den will man im Blick haben und da erwartet man entsprechende nachvollziehbare Antworten der Regierung.
Das ist korrekt, ja.
Die aktuelle Regierung, also die noch zum Präsidentenlager gehört, die sagt, der Haushaltsspielraum in Frankreich ist praktisch null, wenn das Programm, Sie haben gerade die extreme Linke ja auch erwähnt, oder eben vom Rassemblement National, von der extremen Rechten, wenn das umgesetzt würde, dann wäre Frankreich im Grunde fast ein Fall für den IWF. Ist das nachvollziehbar oder sind wir da schon beim Stichwort Panikmache?
Das ist schon eher Panikmache und ich glaube nicht, dass Frankreich ein Fall für den IWF wird. Dafür ist das Land zu wichtig und zu groß und hat auch zu viele Reserven. Der Punkt ist auch, dass Europa ja aus der Staatsschuldenkrise gelernt hat, ja, und Instrumente auch in Europa etabliert hat, wie den EFSF oder den ESM, die man früher anrufen würde, bevor man einen Gang zum IWF geht. Von daher glaube ich, dass der IWF hier eine Rolle spielt oder dass Frankreich ein Fall für den IWF wird, würde ich hier verneinen.
Andererseits lesen wir auch seit vielen, vielen Jahren, sowohl Italien als auch Frankreich seien viel zu groß, um diese Staaten zu retten.
Also gerade der ESM, der ja, sage ich mal, dauerhafter etabliert wurde als der EFSF, der sehr schnell nach der Staatsschuldenkrise ins Leben gerufen wurde, der ist vollständig kapitalisiert, mit Eigenkapital unterlegt und ich sage es mal profan, hat aktuell auch wenig Kundschaft. Das heißt, die Hilfsprogramme, die der ESM, der European Stability Mechanism, ausgereicht hat an die Länder, die das damals in Empfang genommen haben. Die werden von den Programmländern auch vorzeitig zurückgezahlt. Das heißt, der ESM erfreut sich einer überaus stabilen Finanzlage und hat schon Ressourcen, auch so ein großes Land wie Frankreich, sage ich mal, 6 bis 12 Monate über Wasser zu halten.
Nun sagen natürlich die wahlkämpfenden Parteien, werden die nicht auf den IWF verweisen, sondern die behaupten, sowohl die Linke als auch die Rechte behaupten natürlich, dass das alles refinanzierbar ist, was man sich da vorstellt. Und Jordan Bardella hat ja gerade sein Programm vorgestellt und auch zum Stichwort Refinanzierung was gesagt. Und das Ganze soll insbesondere durch mehrere Sparmaßnahmen finanziert werden, so sagt der Rassemblement National, darunter eine Senkung des Beitrags der Franzosen zur Europäischen Union, die Abschaffung von Steuerschlupflöchern, zum Beispiel für Reedereien, das ist wohl ein großes Thema, und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einwanderung. Man kann das dann auch in Zahlen beschreiben, das sind jetzt die Zahlen, die Bardella genannt hat, 7 Milliarden Euro soll diese Mehrwertsteuersenkung auf Energie kosten. 1,2 Milliarden holt die Regierung dann durch die Abschaffung der Steuerlücke für Reedereien ein, 2 Milliarden durch die Senkung des französischen Beitrags zur Europäischen Union, 3 Milliarden durch die Erhöhung einer Sonderabgabe auf Übererlöse aus der Stromerzeugung, wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe. Wenn Sie diese Zahlen so sich vergegenwärtigen, ist das für Sie eine nachvollziehbare Rechnung, die da aufgemacht wird? Oder ist das, ja, also ist das die Rechnung der schwäbischen Hausfrau, wie Frau Merkel das vielleicht früher genannt hätte?
Also uns ist vollkommen klar, dass diese Rechnung zur Gegenfinanzierung, dass die auch im Lichte des aktuellen Wahlkampfs gerechnet werden und die immer einer subjektiven Rundung auch unterliegen. Ich will da nur zum Besten geben, dass also die Beiträge zum EU-Haushalt, ja, die sind vertraglich fixiert und können nicht mal so eben einfach gesenkt werden. Das bräuchte also ein EU-Gipfel, der das dann entscheidet, dass dem stattgegeben wird. Von daher, dass zum Beispiel Haushaltsposten, die wir in unserer Analyse ersatzlos streichen. Und von daher sind also diese Finanzierung, die im Programm stehenden Maßnahmen zur Gegenfinanzierung sind auf jeden Fall kritisch zu hinterfragen.
Und das Gleiche gilt, unterstelle ich jetzt mal, auch für das Thema Steuerschlupflöcher, denn das ist ja auch ein Klassiker bei jeder Opposition, dass sie sagt, wir refinanzieren das, indem wir Steuerschlupflöcher schließen und dann am Ende, ja, sind die Erträge, die man darüber generiert, also in der Regel immer deutlich geringer, als man das vorher angegeben hat.
Das ist vollkommen richtig. Also diese Entlastungsposition ist auch nicht belastbar. Der Punkt ist aber, was wichtig ist für die Märkte, und das spricht auch diese aktuell temporäre Beruhigung, ja, auf neuem Niveau. Der Markt unterstellt eben, dass eine in wie auch immer gearteten Regierungsverantwortung, dass dann Bardella rationale Rechnungen aufmacht. Das ist die aktuelle Unterstellung des Marktes. Sollte das dann nach einem erfolgten zweiten Wahlgang und Konstituierung des Parlaments und Berufung der neuen Regierung, sollte das dann in den ersten 30 Tagen nicht der Fall sein, dann wäre wiederum mit einer Marktreaktion zu rechnen, weil diese Prämisse dann eben nicht eingehalten wurde.
Jetzt würde ich ganz gerne nochmal von Ihnen erfahren, Sie sagen, Frankreich natürlich Schwergewicht der Eurozone, die kommen so schnell auch nicht in unruhiges Fahrwasser. Andererseits, schon die aktuelle Regierung hat geplant, dass der Schuldenstand der Franzosen bis 2034, glaube ich, ansteigen würde bis auf 130% des Bruttoinlandsproduktes. Also eine Zahl, die mit den Maastricht-Kriterien nicht mehr viel zu tun hat. An welchem Punkt oder gibt es überhaupt einen Punkt, wo sich für den Markt, für Sie jetzt als Analyst, die Frage stellen würde nach der Schuldentragfähigkeit Frankreichs?
Also diesen Punkt gibt es gewiss, den aber quantitativ genau zu bemessen ist schwierig. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig. Also perspektivische 130% Staatsschulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung ist definitiv zu viel. Es sind auf jeden Fall Maßnahmen notwendig, die das deutlich wieder reduzieren.
Wie sieht es aus mit den französischen Schulden? Wer hat die vor allem in den Büchern? Also ich habe Zahlen der Banque de France gesehen für das vergangene Jahr. Demnach sind knapp über der Hälfte der französischen Staatsschulden in ausländischer Hand. Ist das viel oder wenig? Im Falle Italiens wird ja immer darauf verwiesen, ja, die können sich diese hohe Schuldenquote leisten, weil die Bevölkerung eben einen Großteil dieser Schulden besitzt.
Also das ist vollkommen korrekt. Ihre Zahlen sind korrekt. Über 50% der französischen Staatsschulden befinden sich sozusagen in internationalen Händen. Das sind dann Reservemanager in Asien, das sind andere Notenbanken, Ex-Euro-Raum, die ihre Devisenreserven, unter anderem französische Staatsanleihen halten. Das sind Pensionskassen, die diese Staatsanleihen haben. Und das sind auch alles, sage ich mal, professionelle Anleger, die also genau immer die Staatsfinanzen auf ihre Nachhaltigkeit überprüfen.
Verstehe ich das richtig, die dann jetzt in so einer Situation auch nicht unbedingt handeln würden?
Ja, aber auch noch nicht aufgrund der Fundamentaldaten, weil da wartet allen jeder dann ab. Erstens, wie gehen die beiden Wahlgänge aus? Und was kommt dann konkret an Maßnahmen von der dann gewählten Regierung. Von daher sind die meisten Anleger eben nicht in Panik, sondern beobachten die Situation genau. Man darf aber davon ausgehen, dass eben konkrete Gesetzesvorlagen dann genau dahin überprüft werden, ob sie die Nachhaltigkeit langfristig stark beschädigen oder eben nicht.
Und was wäre dann der Punkt, wo es dann wirklich kritisch wird? Ist das dann im Herbst, wenn der neue Haushalt verabschiedet werden muss?
Das ist auf jeden Fall ein großer, wichtiger Punkt, genau.
Und neben den konkreten Maßnahmen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also Rentenreform zurückdrehen, Verzicht auf Mehrwertsteuereinnahmen, gibt es ja, wie soll man sagen, eine gewisse wirtschaftspolitische Grundausrichtung des Rassemblement National und auch der Linksextremisten, die teilen sich diese Grundausrichtung sozusagen. Und diese Grundausrichtung ist eben stark protektionistisch gefärbt. Frankreich ist ja sowieso ein besonderer Fall, wenn man das jetzt mal aus deutscher Perspektive betrachtet. Aber klar wäre vermutlich, mit so einer solchen Regierung wäre das Freihandelsabkommen mit Südamerika hinfällig, was ja noch im Moment auf der Kippe steht und verhandelt wird. Auch das Abkommen mit Kanada, hatte Bardella gesagt, soll nicht umgesetzt werden. Ja, damit würde Frankreich ja deutschen Interessen massiv schaden. Welche Konsequenzen hätte ein solcher Regierungswechsel dann mutmaßlich für die deutsche Volkswirtschaft? Sehen Sie da auch eine Gefahr, eine Ansteckungsgefahr?
Also diese protektionistischen Programmpunkte sind mir auch bekannt. Allerdings muss man da wissen, dass also auch Frankreich stark eingebettet ist in die Europäische Union und auch von dem Binnenmarkt profitiert und viele Exporte des französischen Staates in die Eurozone gehen. Sie haben natürlich korrekt die anderen Wirtschaftsräume genannt außerhalb der Eurozone, die auch eine gewisse Bedeutung haben. Aber ich gehe davon aus, dass die bisherigen europäischen Verträge auch von einem protektionistischen Rassemblement National gewürdigt werden. Von daher ist es natürlich perspektivisch keine positive Nachricht für Wirtschaftswachstumsimpulse, wenn man eine protektionistischere Politik in Frankreich durchführt. Aber dass jetzt die Wirtschaftsleistung dadurch einbricht, das sehe ich nicht kommen. Dafür ist, sage ich mal, die Einbindung in die Europäische Union institutionell und vertraglich zu stark.
Und da halten Sie es auch für unwahrscheinlich, dass man ja auf diese vertragliche Einbindung pfeift und sagt, okay, wir machen jetzt unser eigenes Ding, Frankreich first, wenn man es mal so nennen möchte, und ja, wir kappen da gewisse Bande. Ich meine, das ist nicht mehr die offizielle Politik des Rassemblement National, es gibt ja auch nicht mehr die Forderung eines EU-Austritts oder eines Euro-Austritts, aber verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, das kann sich eigentlich keine Regierung gleich jeglicher Couleur leisten?
Ja, ein komplettes Zurückdrehen eben des innereuropäischen Handels unter protektionistischen Vorzeichen ist wenig wahrscheinlich. Natürlich gibt es Konfrontationspotenzial dann zwischen Paris und Brüssel bei Wirtschaftsgipfeln. Aber nochmal, ich glaube, die Verankerung des französischen Staates im europäischen Kontext ist zu stark. Und am Ende des Tages, selbst wenn es protektionistische Gesetzesvorgaben geben würde aus Paris, die vielleicht sogar eine Mehrheit finden im Parlament, im dann neu gewählten Parlament, gibt es ja auch Institutionen in Europa, die man anrufen kann. Ich nenne da nur den Europäischen Gerichtshof, die dann diese Gesetze überprüfen werden, ob sie mit den europäischen Verträgen konform gehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ich denke auch, Jordan Bardella weiß, dass eine große Mehrheit der französischen Bevölkerung nach wie vor den Verbleib in der Eurozone in Europa favorisiert. Und deswegen wird also eine zu konfrontative Politik mit Brüssel, glaube ich, in den ersten Monaten nicht passieren.
Könnte denn Frankreich, wenn Sie das jetzt mal als Wirtschaftsfachmann bewerten, von so einer stark protektionistischen Politik profitieren, also den Wohlstand für die Bevölkerung erhöhen, Armut abbauen im Land? Ich meine, unser Nachbarland ist ja deutlich weniger exportorientiert als Deutschland. Insofern könnte man ja auf die Idee kommen, dass so eine protektionistische Politik entsprechende Benefits für die Bevölkerung dann auch abwirft.
Das ist die Position, glaube ich, eben der Le Pen-Partei, zum Teil auch eben der Linkskoalition. Aber ich glaube, das haben viele Studien bewiesen, dass eben zu starker Grad an Protektionismus eben die Wohlfahrt und die Wirtschaftsleistung in einem Land schwächt. Das ist eben das Gesetz des komparativen Vorteils. Eine offene Volkswirtschaft kann eher die Wohlfahrt steigern als eine protektionistische.
Jetzt haben Sie gerade über den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gesprochen, als Institution, die ja in der Lage ist, gewisse Schranken einer französischen Regierung zu setzen und auch gewisse Übertreibungen wieder zu korrigieren. Es gibt noch eine andere Institution, das ist die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Welche Rolle hätte sie dann bei einem Regierungswechsel? Also würde man von ihr auch Maßnahmen erwarten?
Also beim Regierungswechsel ist die EZB erstmal per se vollkommen außen vor und gar nicht betroffen. Sie wird das natürlich als europäische Institution verfolgen. Die EZB fängt nur dann eine Rolle zu spielen, wenn die Finanzstabilität in Europa gefährdet sein würde, für den Fall, dass die Situation sich mit den französischen Staatsanleihen dramatisch verschlechtern würde. Dann hätten wir ein Thema und dann würde man auch fragen, was kann die EZB ja machen. Allerdings haben wir in den früheren Phasen von leichtem Stress in der Eurozone, ich denke jetzt da an Italien, haben wir gelernt, dass die institutionelle Hürde für die EZB, einem speziellen Land zur Hilfe zu kommen, diese Hürden sind sehr hoch und die EZB kommt nur dann mit einem Notprogramm heraus, wenn es Abstrahleffekte auf die gesamte Eurozone gibt. Ich nenne da eben die Pandemie mal als Beispiel. Da hatten wir auch eine Marktphase von 4 Wochen, wo die Staatsanleihemärkte dysfunktional wurden. Es konnte also kein regulärer Handel mehr stattfinden. Staatliche Institutionen konnten sich nicht mehr ordentlich an den Kapitalmärkten refinanzieren durch die dann wirklich herrschende Panik. Und das hat die EZB relativ schnell erkannt und dann eben das PEPP-Programm ins Leben gerufen, das Pandemic Emergency Purchase Program, um eben negative Effekte bezüglich der Finanzstabilität eben zu begegnen durch Staatsanleihekäufe, die dann auch relativ schnell den Markt beruhigt haben und einen normalen Handel wieder ermöglicht haben.
Aber das ist, verstehe ich das richtig, das ist komplett Zukunftsmusik und das ist auch kein wahrscheinliches Szenario auf dem Parkett.
Ja, korrekt, weil das Beispiel habe ich angewählt, weil das eine Notsituation war, die die gesamte Eurozone und Gesamteuropa auch betroffen hat. Und dann kann die EZB natürlich agieren, weil es eine Maßnahme ist, die für ganz Europa ja wichtig ist. Wenn hier ein einzelnes Land durch politische Unruhe oder durch politische Unsicherheit mit einem Risikoaufschlag belegt wird vom Kapitalmarkt, ist das sozusagen aus Sicht der EZB ein idiosynkratisches Risiko, was das Land dann auch selber lösen muss. Erst wenn es Abstrahleffekte oder Contagion-Effekte gibt, dass eben andere Länder in Mitleidenschaft gezogen werden, obwohl sie gar nichts für die Situation können, erst dann würde die EZB das mal auf ihre Tagesordnung nehmen. Und dann ist eine zweite Frage, welche Instrumente die EZB denn überhaupt hätte.
Ich würde zum Schluss gerne nochmal eine hypothetische Frage stellen, so ein bisschen zurückblickend auf die 1980er Jahre. Ich glaube, 82, 83 war das nach der Regierungsübernahme von Staatspräsident François Mitterrand. Da kam ja eine sehr linke Regierung an die Macht, die dann eine sehr linke Wirtschaftspolitik gefahren hat. Die Defizite sind hochgeschossen. Die Deutsche Bundesbank damals hat reagiert. Es kam zu einer Krise, dann später zu einem Regierungswechsel. Also eine innerhalb der Sozialistischen Partei kam dann ein Premierminister an die Macht, der dann wieder eine solidere Haushaltspolitik gefahren hat. Aber zumindest gab es Anfang der 80er diesen Versuch, ja, auf die Regeln zu pfeifen, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf. Wenn eine neue französische Regierung das jetzt nochmal versuchen würde, egal ob vom Rassemblement National oder von der Linken, also La France Insoumise unter Mélenchon, welche Möglichkeiten hätte die deutsche Regierung in diesem Fall? Also stellen wir uns mal vor, dieser Premierminister kommt dann zum Antrittsbesuch ins Kanzleramt nach Berlin. Hätte Deutschland da die ultimative Waffe, in dem einfach nur laut darüber nachgedacht werden müsste, Zweifel an Frankreichs Verbleiben in der Eurozone zu äußern und schon hätte man eigentlich eine französische Regierung wieder auf Kurs gebracht?
Das ist jetzt in der Tat eine sehr hypothetische Frage.
Aber es zeigt, wie verflochten beide Länder eben sind und wie beide Länder abhängig voneinander sind. Darum ging es mir.
Ja, das ist schon richtig. Wir wissen ja, dass auch viele europäische Initiativen aufgrund der Achse zwischen Berlin und Paris entstanden sind. Das sind nun mal die beiden wichtigsten Länder und auch bisweilen Meinungsführer. Was jetzt eine Bundesregierung da in dem Falle machen könnte, dazu kann ich keine Aussage treffen.
Aber Sie würden als Analyst, wenn so eine Aussage getroffen würde, wenn von Seiten der Bundesregierung auf einmal Zweifel am Euroverbleib von Frankreich geäußert würde, wäre das ein maximales Alarmsignal für alle Märkte und würde die französische Regierung unter massiven Stress setzen, oder?
Es ist rein hypothetisch und so wie Sie dieses Szenario schildern, wäre das dann der Fall. Aber das ist auch genau der Grund, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass eine deutsche Regierung diese Ultima Ratio ergreifen würde. Ich glaube, da würde man eher den Ratingagenturen oder dem Kapitalmarkt oder eben auch der EZB in einem Statement, der französische Notenbankpräsident Villeroy hat sich ja schon geäußert, ja, zu der Situation, weil er natürlich als Notenbankgouverneur der französischen Notenbank dazu natürlich Stellung nehmen kann, was in seinem Land passiert. Und das sind, glaube ich, die, sage ich mal, Transmissionskanäle oder Nachrichtenkanäle, über die man dann kommunizieren würde. Aber ich glaube, eine deutsche Bundesregierung würde sich erstmal sehr deutlich aus dieser Diskussion heraushalten.
Folge 64 von Frankophil zum Thema: Was wäre, wenn der Rassemblement National die Macht übernehmen würde in Frankreich? Im ersten Teil haben wir mit dem Portfolio-Manager Marc Kemperdick von der DK Investment über die Wirtschaft und die Reaktionen der Finanzmärkte gesprochen. Ende der Woche geht es dann in Teil 2 um die politischen Folgen. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge: Landry Charrier. Unterstützt und gefördert wird der Podcast vom Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.